Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht des blauen Sofas.
Und Platz genommen bei mir hat jetzt Bundespräsident Joachim Gauck. Herzlich willkommen, Herr Bundespräsident.
Dankeschön.
Wir sitzen hier wenige Tage, bevor sich die Öffnung der Mauer wieder jährt. Aber die Voraussetzungen für den 9. November vor 30 Jahren, die Voraussetzungen mit allen Konsequenzen wurden vor 30 Jahren im Oktober geschaffen,
ja,
haben Sie immer gesagt. Zuerst kam der Mut zur Freiheit und dieser Mut hat die Einheit erst möglich gemacht. Mhm. Wie meinen Sie das?
Ja, wir könnten das in eine Kurzformel packen und sagen, vor der Einheit kam die Freiheit. Und ohne dass Menschen aufgestanden wären und auf die Straße gegangen wären, wäre ziemlich wenig passiert oder es wäre viel später passiert. Ich sage immer an diejenigen gerichtet, die sagen, das war ja nur eine Implosion. Naja, dann hätte Kuba auch implodieren müssen, denn den Menschen in Kuba ging es bedeutend schlechter als den Menschen in der DDR. Dort war aber keine kritische Masse auf der Straße mit dem Slogan, wir sind das Volk. Und wir müssen immer als Deutsche voller Freude auf solche Freiheitsdaten gucken, weil wir haben nicht so viel davon in unserer Geschichte. Und da denken wir an die Plauener im Vogtland, die schon am 7. Oktober mit 15.000 Leuten, sollten sie eigentlich den Republikgeburtstag feiern, 7. Oktober, und sie haben aber gegen das Regime demonstriert. Und in Berlin war im großen Jubelfest, waren die Dissidenten da und haben nach Gorbatschow gerufen und haben ihren Protest gezeigt. In Dresden war mächtig was los. Also die Leute spürten jetzt oder nie, diese Bewegung hat dann dazu geführt, dass irgendwann die Mauer von innen nach außen umgekippt ist. So muss man sich das vorstellen.
In Rostock, wo Sie Pfarrer waren, war die Montagsdemonstration ja am Donnerstag.
Jo.
Der 9. November war ein Donnerstag. Wie haben Sie das erlebt?
Naja, der 9. November fiel eben in Rostock auf den Demotag. Wir haben Donnerstag gewählt, weil die Kommunisten nicht nur am Montag sich Sorgen machen sollten. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Mecklenburger brauchen immer ein bisschen länger Zeit, bis es bei ihnen losgeht. Aber wir haben es dann auch geschafft, auf die Straße zu kommen. Und so war ich am Donnerstag, dem 9. November, spätabends oder nachts vor dem Rathaus, wo die große Demo endete. Wir kamen von der Staatssicherheit, von der Parteizentrale dieser Bezirksstadt. Dann kamen zwei Volkspolizisten zu mir und sagten, ja, in Berlin soll ja die Mauer aufgehen oder... Da habe ich gesagt, ich war gerade kurz vorher, einen Tag vorher in Berlin gewesen. Ich sage, nun hören Sie mal auf, also da geht alles seinen sozialistischen Gang. Wir demonstrieren weiter und dann wird das irgendwann passieren. Dann bin ich nach Hause, habe den Fernseher angemacht und natürlich die Tränen kullerten, klar. So war das bei mir mit dem 9. November. Aber das besonders Erhebende war für all die Aktivisten, die damals dabei waren, schon wenn in ihrer eigenen Heimatstadt zum ersten Mal die Angst abgelegt wird und man gegen die eigenen Ängste angeht und draußen steht und sagt, jetzt aber wir und ihr da oben, ihr könnt uns mal. Nicht? Das ist noch erhebender gewesen als dieses Glücksgefühl bei beim Mauerfall. Zwar ist ein unglaublich schönes Bild, wenn eine Mauer bricht, ja, das ist eine Bildikone. Aber wir wollen uns einprägen, erst müssen Menschen beseelt sein von der Freiheit und sich selbst ermächtigen. Und dieser Prozess der Selbstermächtigung, der beginnt irgendwann und bei einigen ist er abgebrochen und bei anderen ist er weitergegangen. Tja, soweit erstmal dazu.
Wenn ich an diese Monate denke, dann erinnere ich mich vor allem an die unglaubliche Dynamik, an das Tempo, das relativ kurzfristig nach dem Mauerfall entstand. Es waren ja nicht mal 12 Monate bis zur deutschen Einheit und das war für die Menschen in der früheren DDR mit einer unglaublichen Anstrengung verbunden. Der Systemwechsel, der ja praktisch über Nacht kam. Warum ist es bis heute so schwierig, diese Anstrengung im Westen zu beschreiben, geschweige denn zu vermitteln?
Naja, für die Menschen, die hier in diesem westlichen Teil aufgewachsen sind, hat sich eben wenig verändert. Sie leben jetzt in einem größeren Deutschland, aber sie mussten ihre Lebensformen nicht verändern, sondern sie konnten in ihren Betrieben verbleiben. Sie haben ihre Lebensgewohnheiten fortsetzen können. Sie mussten die Demokratie nicht erst erlernen, sondern sie hatten schon in der Schule eine Klassensprecherin und eine Schülerzeitung, während man bei uns einen FDJ-Sekretär und eine Wandzeitung hatte. Sie hatten im Betrieb eine Gewerkschaft, die diesen Namen verdient. Das hatten die Ossis nicht und deshalb musste der Osten sich anpassen. Das ging nicht anders. Es war auch der Wille der ostdeutschen Mehrheiten. Es gab intellektuelle Minderheiten, auch einige Autoren, die gesagt haben, lass uns einen dritten Weg versuchen. Aber diese Leute waren unfähig, die ökonomische Basis für einen dritten Weg zu definieren. Und deshalb waren die Volksmassen also völlig im Recht dann begeistert von einer Bundesregierung, die im Grunde die Perspektive der Einheit eröffnete. Dass die Leute mit ihrem Druck dann...
In die Arbeit gewissermaßen auch abnahm.
Ja, aber die Leute haben nicht begriffen, sie wollten dann möglichst schnell Westgeld haben. Und das war mit offener Grenze auch unheimlich wichtig, dass man ihnen Signale gab, ihr gehört dazu. Nur ich saß damals als Abgeordneter in der ersten frei gewählten Volkskammer. Und wir wussten, wenn das Westgeld kommt und die Löhne in West ausgezahlt werden, wie soll man die Produkte dann absetzen auf einem Markt, wo vorher mit Ostgeld das Produkt bezahlt worden ist. Und wir wussten, das würde desaströs werden für die Wirtschaft. Aber wir haben natürlich noch nicht abschätzen können, wie desaströs und wie die Last der Arbeitslosigkeit dann auf viele Psychen gewirkt hat. Also im Grunde genommen wählen die Menschen den möglichst schnellen Weg in die Einheit. Das hat nicht Kohl bestimmt, sondern die ostdeutschen Mehrheiten. Und dann sind sie aber in ihren Psychen im Grunde nicht ausgestattet für diese Rasanz des Wandels. Ich sage sie, ich meine den Teil der Ostdeutschen, der es nicht gerafft hat. Und wir müssen wirkliches Lernen, wenn wir über die Ostdeutschen sprechen, nicht immer nur die Minderheit derer, die Links- oder Rechtspopulisten wählen, zu betrachten oder bei Pegida mitlaufen in Dresden, sondern die Mehrheit der Ostdeutschen wählt die Parteien der demokratischen Mitte, ist angekommen und gestaltet das Land mit. Und es missfällt mir natürlich total, so sehr ich auch eine klebrige Ossi-Nostalgie wirklich furchtbar finde und es immer bekämpfe. Aber auf der anderen Seite gehört dazu, dass das größere Deutschland auch diese enormen Anpassungsleistungen der Mehrheits-Ostdeutschen anerkennt und sagt, hallo, gut gemacht. Und das fehlt mir manchmal.
Das ist eine gute Überleitung zu Ihrem jüngsten Buch, das Sie mitgebracht haben. Toleranz einfach schwer, heißt es, in Zusammenarbeit mit Helga Hirsch und erschienen bei Herder. Es ist auch ein sehr persönliches Buch, Herr Bundespräsident, denn Sie schildern da, dass Sie nach der Wende ganz anderen Toleranzanforderungen, so nenne ich das jetzt mal, begegnet sind, dass Sie das Gefühl hatten, Sie müssen Toleranz plötzlich ganz neu lernen.
Ja, auf einigen Gebieten jedenfalls. Mhm. Nicht? Und ich ironisiere mich zum Teil ein bisschen selber in dem Buch, wenn ich beschreibe, wie ich als Mecklenburger, also mit meiner Herkunft von Bratkartoffeln und Hering, dann plötzlich in Berlin-Kreuzberg auf die Dönerbuden stoße und mir alle diese verschiedenen fremdartigen Gerüche und Geschmäcker da antun soll. Und so als biederer Mecklenburger denkt man ja, wozu ist denn das nur gut? Aber die Leute, die denn dort leben, die lieben das eben. Und man fremdelt dann ein bisschen damit. Das, auch diese bunte Kultur, dieses multikulturelle Miteinander oder diese Akzeptanz, die Schwule und Lesben haben in einer so offenen, bunten Gesellschaft. Das war ja alles formierter und ein bisschen altmodischer im Osten Deutschlands. Da entsteht dann so ein Gefühl, was ist denn das jetzt? Ja? So, und diese Fremdheit ist eine Sache, die seit Menschengedenken Abwehr auslöst. Das ist im Grunde eine anthropologische Konstante. Und dann kann man aber mit sich selber reden und sagen, will ich mich jetzt einigeln in meiner Landschaft, geschmacklich, politisch, kulturell, oder will ich mich mal befassen, will ich mich öffnen, will ich Empathie entwickeln, will ich Fremdheit wandeln in Bekanntschaft, in Nähe. Und so wie ich das tue, gewinne ich auch etwas. Man muss nur eine gewisse Angstschwelle überwinden und nicht so tun, als würde einen alles Andersartige und würde einen die Vielfalt dann die eigene Identität rauben.
Hat dieser Moment der Überraschung, den Sie da beschreiben, also dieses Erstaunen, auch leicht Befremdete, hat das Ihre Toleranz gestärkt?
Ja, das hat mich, ich habe plötzlich gemerkt, nee, du musst etwas, was dir wichtig ist, gedanklich auch habituell umsetzen. Und wenn ich so auf Versammlungen bin mit oder über mein Buch rede, sage ich manchmal, naja, irgendwann geht denn der Mecklenburger auch mal zu einem Dönerstand und macht sich vertraut mit dem Döner. Ja, das ist jetzt schon so oft erzählt. Es ist ein ziemlich simples und peinliches Beispiel, aber man kann daran sehr gut sehen, Willst du die Abgrenzung fortsetzen? Das geht ja. Oder willst du mal gucken, was ist das? So, das können wir nun übertragen auf die Begegnung mit Menschen, auf die Begegnung mit Themen und mit anderen Kulturen oder Religionen. Und immer wird sich zeigen, dass wenn wir die Offenheit aufbringen, den anderen wirklich wahrzunehmen, ohne Vorurteil, dann erweitert sich bei uns der Raum der Toleranz. Dies ist aber nicht jedem Menschen gleich möglich. Da muss man ein bisschen an sich arbeiten. Und dann gibt es auch eine Sache, ich treffe auf eine Vielfalt, die mir nicht gefällt. Also wenn beispielsweise bei den zugewanderten Menschen aus muslimischen Milieus die Frauen und Töchter behandelt werden, wie es nun wirklich nicht geht in einer offenen Gesellschaft, dann muss ich das nicht dulden, weil sie eben nun mal so anders sind, sondern dann habe ich Ansprüche an sie. Meine Toleranz heißt dann nicht, weil du aus einer anderen Kultur kommst, finde ich es gut, wenn du deine Frau unterdrückst und deine Tochter zu Hause anbindest, sondern ich diskutiere mit ihm, ich lehne das ab. Oder, anderes Beispiel, einer erzählt mir, dass er jetzt die AfD wählen muss, weil es geht ja alles nicht mehr an mit unserer Regierung. Er war früher ein anständiger Konservativer, aber unter Merkel ist das ja alles weg mit dem Konservatismus und jetzt muss er mal ganz wild die AfD wählen. Dann finde ich ihn, ich will jetzt mal keinen Kraftausdruck verwenden, aber ich brauche diese Gesinnung nicht. Ich halte das für irrig und überflüssig. Ich will den nicht respektieren in der Form von Anerkennen. Dann streite ich mit dem. Und dann ist Toleranz manchmal auch Streit. Du kannst auch wie in einem sportlichen Wettkampf mit einem politischen Gegner streiten. Du willst ihn aber nicht vernichten. Er ist nicht dein Feind. Und deshalb werbe ich dafür, dass wir in alle Richtungen, nach links, nach rechts, dass wir diesen etwas größeren Raum von Toleranz beziehen. Und das heißt nicht, das müssen Sie sich einfach merken, es gibt unterschiedliche Formen von Toleranz. Und Toleranz heißt nicht mögen, auch nicht respektieren, auch nicht anerkennen, sondern es heißt manchmal, ich streite mit dir, aber ich nehme dich als Streitpartner ernst. Ich möchte, dass du unterliegst, dass meine Argumente die besseren sind. Und diese Form nenne ich kämpferische Toleranz. Und danach kommt erst die Intoleranz, wenn einer Hass verbreitet, menschenverachtend ist, unser Grundgesetz missachtet, dann müssen tolerante Menschen intolerant sein. Toleranz hat auch was Kämpferisches an sich, wenn sie verraten wird. Also es ist ganz, ganz kompliziert. Und ich will noch mal ein Beispiel sagen, wie man Toleranz auch als Anerkennung und Respekt verstehen kann. Als ich ein kleiner Junge war, wurden mir Geschichten erzählt über Katholiken. Ich komme aus einer evangelischen Gegend im Norden Deutschlands. Und eins war immer klar unter den Evangelien, der Katholik ist falsch. Da kannst du nun mal nichts machen, das ist so. Ja? Und da muss man sich eben vorsehen mit denen. So, ich habe von den Großeltern auch Geschichten gehört, wo ein Evangelischer und eine Katholische einander heiraten wollten. Und das ging in ihren Dörfern nicht. Das war unmöglich. Es hat Selbstmorde gegeben, weil die Menschen, die sich liebten, nicht zueinander kommen konnten. Und wenn ich mich heute betrachte oder mich als evangelischer Christ betrachte, mit welcher Freude ich meine katholischen Glaubensgeschwister besuche, wie gerne ich auf dem Katholikentag bin oder wie dankbar ich dafür bin für wertkonservative Haltungen, dann ist im Grunde aus einer Fremdheit eine noch immer existiert eine Distanz. Ich brauche keinen Papst und ich kann diesen ollen Weihrauch nicht riechen, aber ich finde unsere Katholiken so wichtig und ich mag sie. Und das hat sich eben, da ist Toleranz wirklich Respekt und Anerkennung. Und bei anderen Formen ist es Abgrenzung, du so, ich so. Das geht nicht zusammen. Manche von diesen Leuten verachte ich sogar, weil ich ihre Haltung für so gefährlich halte. Aber sie ist noch nicht verfassungsfeindlich. Das heißt, in einer offenen Gesellschaft ist Raum auch für diejenigen, die meine politischen Überzeugungen nicht teilen. Und deshalb dennoch, ist Toleranz
und dennoch sagen Sie ja, der Erfolg der liberalen Gesellschaft ist gleichzeitig eine Ursache Ihrer Ablehnung.
Ja, wir haben im Zuge der immer weiteren Entwicklung des liberalen Gedankens, dass allen Menschen dieselben Rechte zukommen, haben wir auch eine Ausdifferenzierung des Kampfes um Gleichberechtigung in der Form, dass bestimmte Untergruppen der Gesellschaft, Lesben, Schwule, jetzt schwarz-weiß, dann gibt es spezielle Themenschwerpunkte, so eine fokussierte Fortschrittsdynamik entwickelt, eine gruppenzentrierte Fortschrittsdynamik. Das wird debattiert unter dem Rubrum Identitätspolitik. Und ich kritisiere das ein bisschen, weil ich glaube, dass wir den alten aufklärerischen Ansatz, einen universalistischen Ansatz behalten müssen. Allen Menschen gehören dieselben Rechte. Und dass es da Subgruppen gibt, die länger um ihre Rechte kämpfen müssen, gut, das ist eingepreist. Aber ich möchte nicht dahin kommen, dass zum Beispiel die Anti-Apartheid-Bewegung damals, wo es um die Rechte der Schwarzen in Südafrika ging, nur noch von schwarzen Menschen geführt werden darf und nicht von Weißen. Damals haben aber die Weißen mitgeholfen. Oder ich bringe in dem Buch ein Beispiel, eine US-amerikanische weiße Malerin malt einen getöteten Schwarzen, der Opfer von Polizeiwillkür oder was auch ich, weiß ich nicht mehr genau, wurde. Und dann gibt es ein Memorandum von 80 oder 100 Künstlern, die schreiben dann, die weiße Malerin darf nicht das Leid eines Schwarzen darstellen. Das ist kulturelle Aneignung. Das finde ich natürlich Schwachsinn, weil wir sind Menschen und dürfen miteinander empfinden, egal welche Hautfarbe wir haben. Und da gibt es also eine gewisse Seitenfront oder auch in diesem Buch gegen bestimmte Ausprägungen der Identitätspolitik. Aber also das ist ein Kapitel für sich.
Das heißt, die Toleranz muss in einer Gesellschaft im Gleichgewicht sein.
Ich finde, dass wir nicht von allen Menschen erwarten können, dass sie in gleicher Weise tolerant sind. Aber das Prinzip der Toleranz muss anerkannt sein. Wir müssen uns vor Augen führen, wir werden nie wieder ein Land ohne Vielfalt sein. Das geht gar nicht. Wir haben offene Grenzen und wir brauchen die Menschen, die bei uns wohnen. Wir würden scheitern, wenn wir die nicht hätten. Wenn wir im Rhein-Main-Gebiet, im Großraum Stuttgart, im Ruhrgebiet alle zugewanderten Menschen bedeuten würden, wir brauchen euch nicht mehr, ihr geht jetzt mal nach Hause. Wenn wir daneben noch die ganzen polnischen Frauen und Männer und ukrainischen, die unsere Omas und Opas pflegen zu Hause, wenn wir die auch nach Hause schicken würden, wenn wir die noch nach Hause schicken, die unsere Erdbeeren pflücken, unsere Spargel stechen und die Weinlese machen, ja dann, liebe Deutsche, wer soll das Land dann noch im Gang halten? Also es geht gar nicht. Ja? Das ist wirklich schrecklich. Und gleichzeitig muss man einer bestimmten Form von Multikulturalismus sagen, die Menschen, die ihre eigenen heimatlichen Sitten und Gebräuche und Traditionen lieben, also die gerne Deutsche sind, denen muss man dieses Heimatgefühl auch nicht ausreden. Also man muss nicht so tun, als wäre ein Gespräch über Heimat oder über Deutschland, als wäre das schon reaktionär. Das ist Schwachsinn. Ne? Also da ist mancher linke Progressive ein bisschen zu wild und predigt einen Multikulturalismus, der im Grunde eine neue Identität schaffen will. Und das ist nicht nötig. Also da muss man Augenmaß haben und muss den Leuten ihre Heimat lassen. Und ich komme da drauf, weil wir nicht nur in Ostdeutschland, sondern in weiten Teilen Europas starke Bewegungen zu nationalpopulistischen Parteien haben. Darüber spreche ich ja in dem Buch eine ganze Zeit. Also natürlich ist Ostdeutschland, Polen und die postkommunistischen Länder noch immer in einem Transformationsprozess. Auch die psychischen Transformationen dauern länger. Aber daneben gibt es ein Phänomen, das in den besten Ländern der Welt, Skandinavien, Schweiz, Niederlande, starke rechtspopulistische Parteien existieren. Das hat keine sozialen Gründe. Was sind die Gründe? Und das ist die Gruppe von Menschen, die sich fürchtet vor einem forcierten Wandel. Es ist einfach zu viel Globalisierung, zu viel Europäisierung. Dann kommt noch die technologische Revolution dazu mit der künstlichen Intelligenz. Ein Bündel von Ängsten. Und dann kommt der
Veränderungsängste.
Ja, Veränderungsängste. Es ist Angst vor der Moderne, Angst vor dem Wandel.
Und ist das der schlimmste Feind für die Toleranz?
Ja, es ist einer der Feinde. Es gibt noch andere. Aber einer dieser Feinde ist das. Und dann entsteht da so ein Sog. Die Leute wollen irgendwie getröstet werden. Ach Gott, das ist ja furchtbar, der Wandel. Wer sind wir noch übermorgen? Und dann kommt der Populist und sagt, ja, habe ich doch schon immer gesagt, zurück in die alten, schönen, geordneten Verhältnisse einer homogenen Nation etwa. Und deshalb vorhin meine Bemerkung, ja, wie soll denn das mitgehen? Geht gar nicht. Aber das ist so ein Signal. Und jetzt musste ich noch in diesem Buch, entschuldigen Sie, Frau Biedenkopf, Sie haben vielleicht einen anderen Fahrplan, aber
Mein Fahrplan ist flexibel, aber Sie haben mir ja erlaubt, Sie zu unterbrechen, wenn ich das für notwendig halte.
Und als ich dies mir angeschaut habe mit diesem, mit der Schweizerischen Volkspartei, mit den Schwedendemokraten und mit diesen rechtspopulistischen Parteien in den guten Demokratien, da habe ich gedacht, was ist der Grund? Und dann bin ich auf diese Furcht vor dem Wandel, Furcht vor der Moderne, vielleicht auch Furcht vor der Freiheit gekommen. Und dann habe ich Studien gefunden aus dem angelsächsischen Raum und zitiere speziell eine Forscherin, die heißt Karen Stenner. Die hat in 28 Ländern Europas geforscht, wie setzen sich die gesellschaftlichen Gruppen zusammen und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. In 28 Ländern Europas sagen die Studien, es gibt 33% der Bevölkerung, die sind ausgestattet mit einer autoritären Disposition. Ich übersetze das mal, sie sind grundkonservativ und fürchten sich vor dem Wandel und sehen die Probleme des Wandels. In den USA sind es 44%. Und dann sagt sie, dies ist aber kein Übel, was in den Menschen wohnt, sondern es ist erstmal ganz normal, dass es solche Leute gibt, die beharren, die Sicherheit wünschen und solche, die aufbrechen wollen und Freiheit suchen. Und aus dieser Verfasstheit kann etwas Gutes werden, wertkonservative Politik, und etwas Reaktionäres, wirklich Rückständiges, Rückschrittliches, sogar etwas aggressiv-terroristisches. Beides ist möglich aus dieser Verfasstheit, aber erstmal sind Menschen so. Und das war für mich total wichtig, das zu erlernen, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass alle die gleiche innere Beziehung zum Thema Freiheit, offene Gesellschaft und Liberalität haben. So, und weil wir so verschieden sind, deshalb ist Toleranz so wichtig.
Ihr Buch hat ja, indirekt haben Sie es angesprochen, zu Kontroversen geführt, eigentlich schon bevor es fertig gedruckt war. Und Ihre Kritiker warfen Ihnen damals vor, den gesellschaftlichen Diskurs nach rechts verschieben zu wollen, nur weil Sie für eine erweiterte Toleranz in Richtung rechts geworben haben. Hat diese Diskussion Sie in Ihrer Forderung nach Toleranz bestätigt?
Aber selbstverständlich, das war doch zu erwarten. Schublade auf, Typ rein. Also ich kann mein ganzes Leben lang keiner Rechts- oder Linkspopulisten wählen. Das widerstrebt mir total. Ich habe null Sympathie für diesen ganzen Politikansatz. Und gleichzeitig gibt es sogar in meinem Bekanntenkreis Leute, wo ich sehe, dass sie einen Frust haben gegenüber der Regierung oder dass eine bestimmte Bewegung hin zu einer Offenheit, die sie überfordert, diese Menschen veranlasst, als Wählerin, Wähler in diese Richtung zu gehen. Und da kann ich nicht so tun, als wäre so ein Wähler, der mal seinen Protest loslassen will, als wäre das schon ein Verfassungsfeind. Es gibt in dieser Partei Verfassungsfeinde. Und es gibt eine starke Nähe zu völkischem Gedankengut bei einigen Protagonisten. Und deshalb ist es sehr, sehr ungewiss, wohin sich die Partei nun entwickelt. Aber ich bin kein Parteigänger dieser Leute. Genauso wenig wie ich ein Parteigänger des Kommunismus bin. Und ich muss trotzdem linken Intellektuellen oder auch linken politischen Aktivisten einen Raum ihrer Betätigung gönnen. Ja, ich würde immer sagen, hört auf mit eurem kommunistischen Zeug. Immer wo ihr geherrscht habt, ging es bergab für die Menschen. Ja, ich werde niemals eurem Wahn folgen. Und so geht es mir genauso mit diesen rechten Ideologien. Ja, das ist wirklich für mich als liberaler Mensch nicht hinnehmbar. Und ich muss Ihnen das Recht geben, in einer offenen Gesellschaft Ihre Themen zu setzen, ob mir diese Themen gefallen oder nicht. Und das ist mir total wichtig, das hinzunehmen. Und dann muss ich auch mal ertragen, dass einer sagt, ja, ich bin zu rechts. Nee, ich bin nicht rechts. Ich bin ein linker, liberaler, konservativer und das werde ich auch wahrscheinlich bleiben. Und bin ein parteiloser Wechselwähler, auch das werde ich bleiben. Ja, und dieses Bemühen aber, das Ganze zu sehen, das ist mir so wichtig. Schauen Sie mal in die Vereinigten Staaten. Die politischen Lager dort sind inzwischen nicht mehr Gegner, politische Gegner, sondern Feinde. Da führen keine Brücken mehr zum anderen Gegner. Ich möchte als Deutsche nicht da landen, dass sich die Linksliberalen einigeln in ihrer Wagenburg und alles, was ein bisschen abweicht von ihrer Meinung, dann schon für eine Gefahr für die Demokratie halten. Und erst recht möchte ich nicht, dass eine rechte Mehrheit sagt, alles, was links denkt, gehört im Grunde in den Knast oder muss verboten werden.
Das wäre nicht. Ja, das Ende der Toleranz.
Das wäre das Ende der Toleranz. Und deshalb werbe ich so stark dafür. Und dann stellst du auch irgendwo fest, ah, das geht. Also ich habe zwar ursprünglich eine Abneigung gegenüber dem, was anders ist, was fremd ist oder meiner politischen Auffassung nicht entspricht, aber im Gespräch, im Zuhören auch, manchmal ist auf der anderen Seite, die ich nicht mag, auch ein Argument, was richtig ist oder nicht völlig falsch ist. Und dann haben es aber vielleicht die Falschen gesagt. Was mache ich jetzt? Streite ich jetzt die Evidenz dieses Arguments oder dieses Sachverhalts ab? Sollte ich nicht tun. Ich sollte lieber diesen kritisierten Sachverhalt, der die du nach rechts außen oder links außen bringt, nehmen und dann mit meiner Auffassung vom Wert der Demokratie, des Rechtsstaats und der offenen Gesellschaft konfrontieren. Und deshalb brauchen wir mehr Überzeugungswillen und Überzeugungskraft im zentralen Bürgermilieu der demokratischen Mitte. Und da fehlt mir was. Da guckt man oft mit angstgeweiteten Augen an die Ränder und schreibt die praktisch hoch. Wir schenken denen unsere Angst. Ja, was soll denn das? Ja, das kann ja wohl überhaupt nicht gut gehen.
Toleranz, das wird in Ihrem Buch sehr deutlich, kommt nicht von selbst, das ist harte Arbeit.
Ja.
Und es ist auch ein Prozess. Und Sie machen den Unterschied zwischen dem Toleranzbegriff, wie er früher geprägt wurde, nämlich ich ertrage etwas des anderen oder ich dulde es, und dem Akzeptieren.
Ich habe sogar ein Zitat gefunden, das hat Goethe mal gesagt. Also Toleranz, das ist eigentlich gar nicht das Gute. Das ist paternalistisch, so von oben nach unten. Das galt für seine Zeit, als die Fürsten bestimmte Formen des Lebens oder mal bestimmte Juden dann akzeptierten, so, genehmigen wir euch jetzt mal, das ist herablassend. Und deshalb meinte er, Toleranz muss in Anerkennung und Respekt umgewandelt werden. Das sei die eigentliche Form des Miteinanders. Ich habe Ihnen aber vorhin beschrieben, dass in der offenen Gesellschaft vieles existiert, was ich nicht respektieren möchte. Ich mag keine völkische Argumentation. Ich mag auch keine nationalistische Argumentation. Ich mag eine demokratische Nation, aber ich mag keinen Nationalismus. Und deshalb gibt es im politischen Bereich, auch im religiösen und kulturellen, Dinge, die ich ablehne, weil ich sie für falsch halte oder auch für überflüssig halte. Und dann kann ich das nicht respektieren.
Das heißt,
und deshalb
die Toleranz
ist Toleranz eben manchmal eine Zumutung. Es ist richtig Arbeit, Anstrengung und Zumutung. Aber indem du das machst, indem du dir etwas zumutest, bist du wie ein Sportler, der trainiert, oder eine Künstlerin, die trainiert, ein bestimmtes Werk zu spielen oder eine bestimmte Leistung zu erbringen. Du kannst es noch nicht, aber du weißt, es könnte sein, dass ich es schaffe, wenn ich mich anstrenge. Und sie investieren Kraft und Zeit, um dieses Ziel zu erlangen. Und im politischen Leben gibt es solche Entwicklungen auch, dass wir uns im Grunde darauf verlassen, dass wir morgen Dinge können werden, die wir heute noch sehr schwer oder unmöglich finden. Und deshalb braucht diese lebendige, offene Gesellschaft die Bereitschaft der Menschen, sich selber herauszufordern. Und dann, wenn wir das machen, dann haben wir ein gutes Gefühl in uns. Wir spüren, wir sind Menschen mit guten Gaben, mit Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen oder auch einem anderen gerecht zu werden, einem ganz anderen einfach nur gerecht zu werden. Ich muss ihn nicht lieben, ich muss seine Meinung oder Religion nicht übernehmen, aber ich kann ihm gerecht werden. Und schon fühlt er sich besser. Und wenn er sich besser fühlt, werden wir gemeinsam, diese ganz verschiedenen, die wir jetzt sind in unserem Land, das ist dann leichter, dass wir die Wege finden, die wir zukünftig gemeinsam gehen wollen. Und deshalb hängt im Grunde der Respekt vor dem anderen zusammen und auch diese Bereitschaft, sich für ihn zu öffnen, notfalls im Streit, hängt zusammen mit der Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Ohne Toleranz geht die Gesellschaft unter und flüchtet sich wieder in Autoritäres, was viele ängstliche Menschen eben lieben. Sie wollen sich anpassen, sich führen lassen. Und da wollen wir nicht hinkommen.
Da wollen wir nicht hinkommen. Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Bundespräsident. Toleranz einfach schwer erschien im Herder Verlag. Ein sehr persönliches Buch und eine Aufforderung an uns alle, Toleranz zu üben. Vielen Dank.
Okay, danke.
Danke. Nochmal.
Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
Mit seinen Büchern über das Gehen und die Stille ist Erlin Kagge auch in Deutschland zu einem Bestseller-Autor geworden. Er ist aber auch für ein anderes Buch schon mal eine Woche im Untergrund, also im Tunnelsystem von New York unterwegs gewesen. Er hat beide Pole dieser Erde erwandert und ist auf den Mount Everest gestiegen. Ein echter Abenteurer also und noch dazu ein Verleger und auch ein bedeutender Kunstsammler. Ganz schön viel für ein Leben, Herr Kagge. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa.
Vielen Dank.
Und damit, meine Damen und Herren, endet die professionelle Moderation, denn ich muss gleich bekennen, wir teilen das gleiche Laster, die gleiche Obsession, wir sammeln beide Kunst. Insofern weiß ich nicht, ob ich da gut durchkomme, denn schauen Sie nur, Erlin Kagge hat Raymond Pettibone über einem Sofa hängen, eine ganze Wand voll von Originalen, ich habe eine einzige kleine Grafik zu Hause. So ist das Leben manchmal, ungerecht, finde ich. Voller Neid und Bewunderung schaue ich auf Ihre Sammlung, Herr Kagge. Wie hat es denn überhaupt mit dem Sammeln angefangen?
Also das erste Stück, das ich gekauft habe, das habe ich mit 21 gekauft. Ich war damals im Liebeskummer, weil meine Freundin mich verlassen hatte. Und diese Lithografie, die war ein bisschen wie Edvard Munch, da ging es um Eifersucht. Und ich habe mich mit dieser Lithografie identifiziert. Es war spät in der Nacht. Der Künstler brauchte ein bisschen Rotwein. Ich habe also dieses Stück eingetauscht gegen zwei Flaschen Rotwein. Und wir haben die Flasche dann in der Nacht getrunken, aber ich habe immer noch die Lithografie.
Das war natürlich dann sozusagen nur das erste Bild, das Sie gekauft haben. Zu einer Obsession gehört nicht ein einmaliger Kauf, sondern viele Käufe oder dauernde Käufe. Wie ist es zu dieser Obsession gekommen? Wie ging das dann weiter?
Also wenn man anfängt, Kunst zu sammeln, muss man besessen sein. Es ist kein Hobby, das ist ein Lebensstil. Und Ende der 90er habe ich angefangen mit dem Geschäft als Herausgeber und ich war in der Lage, ein Haus für meine Familie zu kaufen. Und dann dachte ich, ich habe jetzt auch genug Geld, um etwas für Kunst auszugeben. Und das mache ich jetzt schon seit 20 Jahren. Seit Jahren kaufe ich jede Woche praktisch eine Arbeit. Ich habe auch sehr viele deutsche Künstler gekauft. Das ist nicht rational. Es ist ein bisschen wie auf den Mount Everest zu steigen. Es ist absurd.
Zu dieser Absurdität gehört aber auch ein großes Maß an Vergnügen. Sie haben geschrieben, das sei eine seelische Rendite. Was heißt denn das, eine seelische Rendite zu bekommen durch Kunst?
Ich glaube, oft ist dein Meisterwerk einfach etwas, was mit Ruhe zu tun hat, mit Stille. Da drin findet man den Humor, die Frustration des Künstlers, Liebeskummer, Eifersucht, Siege, Verluste. All das ist in diesem Werk drin. Und in dieser Stille versucht man ein bisschen von dem zu verstehen, was der Künstler damit ausdrücken wollte. Und manche große Kunstwerke, wie zum Beispiel im Städel in Frankfurt, da sieht man Werke, die so eine spirituelle Aussage haben, aber das hängt von einem ab. Man muss daran glauben und man muss es suchen wollen.
Und dieses Suchen beginnt auf dem Kunstmarkt, also Originale zu kaufen. Dieses Buch ist ja auch ein bisschen eine Anleitung zum Kunstsammeln. Und eine Maxime, die ich darin gefunden habe, ist eine sehr ungewöhnliche. Lerne, indem du kaufst. Also normalerweise kriegt man eher mal gesagt, ja, gucken Sie sich das mal an und überlegen Sie sich das in Ruhe. Vielleicht geht man auch erstmal nur 10-mal in die Galerie und schleicht da drum rum. Aber lerne, indem du kaufst, heißt schnell kaufen, oder?
Na, man muss nicht schnell sein. Ich glaube, viele Menschen sammeln gerne Kunst. In Norwegen sagen wir, wir gehen immer um den Brei herum. Man muss einfach mal reingreifen und anfangen, etwas zu kaufen. Das ist ganz klar. Und es geht auch darum, dass Kunst nicht unbedingt teuer sein muss. Man kann auch großartige Kunst von tollen Künstlern kaufen für einen Preis, der nicht zu verrückt ist. Und das ist auch ein Grund, warum ich das Buch schreiben wollte. Ich wollte einfach einige der Mythen aus dem Kunstgeschäft entfernen. Und ich wollte die ganze Geschichte einfach mal aus der Sicht eines Sammlers erzählen und nicht aus der Sicht eines Galeristen oder Kurators oder Journalisten.
Was heißt es denn, einen Künstler zu einem respektablen Preis noch zu kaufen? Also Sie schreiben in Ihrem Buch, man muss ein großes Kunstwerk zu einem respektablen Preis kaufen. Aber das eigentlich funktioniert das so nicht. Also weil man nicht weiß, wann ein Kunstwerk groß ist. Und wenn es groß ist, ist der Preis zu groß.
Da würde ich nicht ganz zustimmen. Also ich denke, es ist durchaus möglich, auch etwas anderes zu finden. Wenn die Leute zurückdenken, also ich hätte damals Gerhard Richter kaufen können für 1.000 Mark. Aber diese Möglichkeiten, die gibt es jeden Tag, nicht nur in der Vergangenheit. Tolle Künstler werden jeden Tag geboren. Ich denke, einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, war, um zu zeigen, dass man natürlich ein bisschen Geld braucht, ja. Aber man kann eine tolle Sammlung aufbauen mit relativ begrenzten Mitteln. Es ist ein großes Privileg.
Das glaube ich gern. Was heißt relativ geringe Mittel?
Okay, jetzt wird's persönlich. Also wenn man zum Beispiel in die Kunsthalle Berlin geht oder wenn man Editionen kauft, da kann man ganz tolle Editionen bekommen von ganz tollen Künstlern für 500 Euro oder 1.000 Euro. Also das, finde ich, ist eigentlich ganz gemäßigt. Und dann kann man auch 100.000 oder 1 Million Euro ausgeben, aber für mich ist das viel zu viel. Ich kaufe junge Künstler. Junge Kunstwerke, das ist natürlich am schwierigsten. Ich denke einfach, dass man das Leben schwieriger machen muss, als es sein müsste.
No risk, no fun?
Ja, aber als Norweger, also wir sind ja eigentlich privilegiert, wissen Sie. Und auch die Deutschen, nicht jeder, aber viele Deutsche. Und wenn man muss das Leben ein bisschen schwieriger machen, damit es auch Bedeutung erhält.
Sie schreiben in Ihrem Buch, je geringer der Preis für originale Arbeiten, desto größer ist das Risiko. Warum gehen Sie dieses Risiko dann ein, wenn Sie junge Kunst sammeln? Sie können ja auch etablierte Positionen kaufen.
Ja, wenn man einfach über Investitionen nachdenkt, dann sollte man natürlich etablierte, sehr teure Künstler kaufen. Aber für mich, ich habe einfach nicht so viel Geld. Und ich denke, es ist einfach interessant zu versuchen, Kunst und den Künstler zu verstehen, bevor all die Kuratoren und Mäzen und Auktionshäuser diesen Künstler als großen Erfolgskünstler etabliert haben. Also man will praktisch vor dem Künstler sein. Vor den Kuratoren muss man da sein. Und man muss sich selber auch überholen in gewisser Hinsicht. Es ist natürlich sehr schwierig. Manchmal baue ich Kunst, die ich gar nicht verstehe. Oder auch Kunst, die mir nicht mal gefällt. Aber ich denke, in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren gefällt mir das vielleicht. Darüber habe ich ja geschrieben. Man sollte eigentlich seinem eigenen Geschmack vorauseilen.
Ja, dem eigenen Instinkt folgen, haben Sie geschrieben. Aber wie entwickelt man diesen Instinkt? Wie machen Sie das? Wie viele Galerien gucken Sie an? Waren Sie in Frankfurt schon in der Galerie?
Many.
Viele, many viele.
This time?
Und man muss in Museen und Galerien gehen, viel reden, so viel Kunst wie möglich sehen und kennenlernen. Man muss die eigenen Augen auch schulen, aber man sammelt natürlich Kunst nicht mit den Augen, sondern mit der Nase und den Ohren. Man muss den Leuten zuhören, Leuten, die mehr über Kunst wissen als man selbst. Und man muss erschnüffeln, was in der Gesellschaft gerade passiert, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und irgendwann muss man sich selber einfach vertrauen. Ich habe nie einen Berater verwendet, aber ich höre natürlich immer auf Leute, die was kennen. In Deutschland gibt es ja ganz tolle Galerien zum Beispiel und es gibt großartige Möglichkeiten.
Normalerweise bekommt man, wenn man als junger Sammler, damals, als ich anfing zu sammeln, ist mir das andauernd gesagt, wird mir heute auch noch gesagt, heißt es immer, kauf, was dir gefällt. Für Sie ist das, wie Sie schreiben, ein lausiger Rat. Warum?
Ich glaube, das ist einfach der übliche Hinweis, den man bekommt in der Kunstwelt. Kauf, was dir gefällt. Für mich ist das Unsinn. Denn wenn Sie nur das kaufen, was Ihnen gefällt, dann haben Sie es irgendwann auch mal satt. Dann können Sie es nicht mehr sehen. Und ich denke, man sollte Dinge kaufen, die einen herausfordern. Dinge, die einen zum Nachdenken bringen und auch zum Wachsen Ich habe drei Töchter und als die klein waren, wollten die rosa Bilder haben. Das war schon alles. Aber man muss irgendwann einfach seinen eigenen Geschmack entwickeln.
Ich habe meinem Sohn das letzte Bild aussuchen lassen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Also insofern hat er das Richtige getan, weil ich liebe das Bild mittlerweile. Wenn Sie über eine Messe gehen oder sowas, wie können Sie da noch sozusagen dieses Interesse auf auch verstörende Kunst entwickeln? Weil ich merke, wenn ich auf eine Messe gehe, dann ist man umgeben von einer Vielfalt von Eindrücken, sodass ich dann immer nur noch das sehe, was ich ohnehin schon so erkenne oder einordnen kann. Also wo ich sagen kann, das gehört ungefähr dahin. Da bin ich irgendwann so dicht, weil die Augen das gar nicht mehr mitmachen und der Kopf sowieso nicht, dass ich dann eher rumstehe und wie alle anderen ein Glas Wein in der Hand halte und gar nichts mehr über Kunst rede, sondern wie der letzte Urlaub war.
It is difficult.
Ja, genau wie ich sagte, es ist schwierig, so ist es. Wenn es nicht schwierig wäre, könnte es ja jeder. Und man ist voll von diesen Eindrücken. Oft ist es schwierig, den Unterschied zu erkennen. Man muss einfach das eigene Auge auch ein bisschen schulen. Und ich denke, darin liegt ja auch die Schönheit. Aber vieles im Leben hat damit zu tun, dass man sein eigenes Potenzial erfüllt.
Welche Rolle spielt beim Kunstkauf der Galerist?
Sie und die meisten Menschen haben ja auch noch was anderes zu tun. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir können uns nicht immer mit Künstlern zusammensetzen oder mit Kuratoren oder Künstlern. Und deswegen denke ich, dass die wichtigste Person für einen Sammler in der Kunstwelt tatsächlich die Galeristen sind. Ich habe also viel Zeit verbracht mit Galeristen. Das mache ich immer noch, denn die Galeristen sind ja diejenigen, die kontrollieren, wer was kauft. Und als Sammler ist es ganz wichtig, dass man tolle Kunstwerke von tollen Künstlern kauft. Und das ist es und alles andere ist irgendwas anderes.
Ja, das ist ja eben die schwierige Sache, tolle Kunst von tollen Künstlern zu kaufen, dafür nicht so ganz so viel Geld zu bezahlen. Das macht die Sache dann extrem schwierig. Sie sagen, man muss die Galeristen suchen, die an ihre Künstler glauben. Das behaupten aber alle Galeristen.
Ja, das stimmt. Man muss also praktisch Galeristen finden, die eigenen Werte auch teilen und den eigenen Geschmack. Das ist wichtig. Man muss praktisch die Leute finden, die die gleichen Künstler wertschätzen, die sie auch wertschätzen. Jeder sagt natürlich, die Welt ist nicht fair. Stimmt, aber so unfair ist sie auch nicht. Man kann auch sehen, dass manche Leute, die sehr reich sind, viel Geld haben, die sammeln Kunst und dann sieht man deren Sammlung und die Sammlung ist langweilig. Man muss nach seinem Herzen auch gehen und das sage ich halt auch in dem Buch. Wie bekommt man eine bessere Sammlung als die eines russischen Oligarchen? Und das ist nicht so schwierig.
Nämlich außer dem Herzen. Herz haben wir alle, aber sammeln tun wir nicht alle.
Also wenn man unbegrenzt Geld zur Verfügung hat, dann hat man vielleicht auch nicht so viel Geschmack und dann kauft man nur die ganz teuren Stücke und das sind Trophäen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und oft altern die nicht allzu gut. Es ist ganz interessant, das zu sehen. Da hat man vielleicht diesen Jeff Koons und dann Richard Serra und die beiden Tillmans. Aber die Sammlung hat einfach keine Seele. Und diese Leute, die sehen etwas, die haben ja oft das Geld von ihren eigenen Leuten gestohlen. Und die sind überhaupt nicht eingeschränkt. Also es ist manchmal hilfreich, nicht genug Geld zu haben. Sie wollen so viel kaufen, aber sie haben nur so viel Geld. Und das diszipliniert einen auch. Wenn man das selber macht, dann macht man natürlich auch viele Fehler dabei. Wenn man einen Berater hat, macht man alles richtig. Aber das macht auch die Sammlung langweilig. Man sollte eigentlich Fehler machen.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie, wenn Sie sich nicht zwischen zwei unterschiedlichen Kunstwerken entscheiden können oder mehreren, den Galeristen fragen, welches er nehmen würde. Sie benutzen also doch in gewisser Weise einen Berater.
Ja, er oder sie. Die meisten Menschen sind ehrlich. Sie können einen Galeristen fragen, was er empfehlen würde, und dann geben einem die Galeristen auch eine ehrliche Meinung. Und das ist eine gute Meinung, denn der Galerist weiß meistens etwas über den Künstler, kennt seine Arbeiten hat schon jahrelang mit dem Künstler zusammengearbeitet und weiß dann mehr als sie. Das muss man einfach akzeptieren. Aber letztlich geht es um den eigenen Geschmack. Man muss sich selber auch dabei trauen.
Loyal zum Galeristen bleiben, schreiben Sie. Was heißt denn das, loyal gegenüber einem Galeristen zu sein?
Ich glaube sehr an Loyalität. Wenn man eine enge Beziehung hat zu einer Galerie, dann behandelt die einen gut. Man sollte sie auch gut behandeln. Nicht? Man sollte sich nicht als etwas Besseres fühlen. Man sollte wirklich auch ein bisschen demütig sein, seine Rechnungen bezahlen und auch zuhören. Manchmal geht der Wert als Künstler dramatisch hoch und dann sollte man das auch teilen mit dem Galeristen. Man sollte nicht zu gierig werden dabei. Ich verkaufe kaum Kunst. Denn ich kaufe zu geringen Preisen, aber manchmal ist es so, dass die Preise zu hoch schießen und dann nehme ich auch das Geld entgegen und dann arbeite ich mit der Galerie zusammen. Ich will den Markt ja nicht zerstören für die Galerie.
Ja, aber der Markt ist ja sozusagen, wie man im Augenblick sehen kann, ein wahnsinns aufgeblähter Markt, wo man kaum die Chance hat, daran teilzunehmen, wenn man nicht wirklich superreich ist. Also zumindest bei bestimmten Künstlern. Also man muss irgendwie anders in diesem komischen Markt operieren. Und da ist es dann loyal zu Galeristen zu sein ganz schwierig. Also Sie haben angefangen, Sergei Jensen zu sammeln in der Galerie Neu. Also ein deutscher Maler, der ganz speziell ist. Wirklich ein toller Maler. Hätte ich auch gerne in meiner Sammlung gehabt. Konnte ich mir aber schon damals nicht leisten, als Sie den gekauft haben. Heute unterstelle ich mal, bei dreistelligen Summen ist es für Sie auch nicht mehr einfach, den zu sammeln.
No, but you know, but you had your chance.
Nein, aber Sie hatten Ihre Chance und Sie haben nicht gekauft, als er ganz günstig war. Naja, da müssen Sie halt warten, dass neue Künstler auf den Plan treten. Aber die gute Nachricht ist natürlich, dass der Kunstmarkt immer hoch und runter geht. Und irgendwann geht er auch wieder in die Knie. Und dann haben Sie wahrscheinlich die Chance, okay, den Künstler oder die Künstler zu kaufen.
Wie ist es denn mit den Kontakten zu den Künstlern selbst als Sammler? Ist ja ein schwieriges Feld, weil man geht eigentlich in einen Raum, der für einen nicht gemacht ist, also für einen Sammler nicht, ins Atelier zum Beispiel, ins Studio, besucht Leute mit unfertigen Arbeiten. Welche Rolle spielt das für Sie, wenn der Galerist sozusagen das Haupteinfallstor zur Kunstwelt ist?
Ja, es ist natürlich auch ganz sinnvoll, sich mit Künstlern zusammenzusetzen. Manchmal ist das interessant, manchmal macht es Spaß, aber man geht dann ja auch mal zum Studio und guckt, was der Künstler da macht. Das mache ich sehr oft. Aber das dauert natürlich auch seine Zeit. Man braucht Zeit dafür. Und ich muss ja auch noch arbeiten. Und dann ist es so, dass praktisch der Galerist der Torhüter ist. Ich mag auch gern mal eine schöne Party, es ist nett, sich hinzusetzen, was zu trinken und sich mit den Künstlern zusammenzusetzen. Und mit drei Töchtern kann man das nicht so oft machen.
Das stimmt. Treffen Sie sich auch mit Sammlern? Haben Sie einen Austausch mit anderen Sammlern? Und welche Sammler sind Ihnen da besonders wichtig? Weil es gibt ja unendlich viele.
Ja, ich spreche auch mit anderen Sammlern. Aber wissen Sie, Sammler, die sprechen natürlich sehr gerne über die Kunst, die sie gekauft haben. Aber hier in Deutschland, da gibt es ganz tolle Sammler in Berlin zum Beispiel. Deutschland ist für Norweger ein Rollenmodell, ein Vorbild. Denn Deutschland ist ja seit, die deutsche Kultur ist seit Hunderten von Jahren so wichtig für Norwegen gewesen. Und das hat die norwegische Kultur sehr stark beeinflusst. Und deswegen höre ich sehr gerne den deutschen Sammlern zu. Und das deutsche Schulsystem ist auch sehr gut. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich so viele deutsche Künstler sammle.
Weil das Schulsystem so gut ist?
Also ich spreche über die Kunsterziehung in Deutschland. Die Kunsterziehung in Deutschland ist wirklich gut. Und sie konzentriert sich auf Kunst, wie in England. In England konzentriert sich das auf Berühmtheiten und Partys, wo mein Eindruck ist, mag falsch sein, aber wenn ich zurückdenke in meinem Leben, ich habe schon viele falsche Aussagen gemacht, aber ich denke, dass die Kunsterziehung hier sehr gut ist in Deutschland und mein Eindruck ist auch, dass die Deutschen sehr gerne sehr gute Bücher lesen.
Sie haben schon mehrfach Ihre Töchter angesprochen. Was sagt denn eigentlich Ihre Familie zu Ihrem kleinen, unbedeutenden, sehr billigen Hobby?
Also wenn man ein Kunstsammler ist, das ist ja eine sehr persönliche Angelegenheit. Das ist Teil der eigenen Biografie. Ich bringe natürlich auch meine Töchter mit da rein, aber letztlich geht es dabei um mich. Das ist keine kollektive Angelegenheit.
Ein Galerist, ein ganz berühmter Galerist, wird bei Ihnen auch zitiert, hat mal gesagt, Ernst Beierle, du musst Schulden haben, viele Schulden. Wie viele Schulden haben Sie?
Today?
Heute?
Yeah. You know, unfortunately,
also
I have
unglücklicherweise
that.
Habe ich Schulden, ja. Das ist natürlich blöd. Aber hey, ich habe ein paar Kunstwerke gekauft, obwohl ich das Geld nicht hatte. Aber ich denke einfach, alle Sammler waren schon mal in der Situation. Und man ist einfach so drauf aus und man wird geradezu verrückt danach. Man kann es rational einfach nicht erklären. Man hat 700 oder 800 Kunstwerke. Und man braucht noch ein oder zwei dazu und dann nimmt man eben Schulden auf.
Sind dann die Galeristen auch loyal zu Ihnen und sagen, wir geben Ihnen ein bedeutendes Stück und sagen, Sie können es abstottern gegenüber einem Sammler, der sehr viel mehr Volumen hat und sagt, die nehme ich mit?
Ich glaube ja. Die Galeristen sind ja wie jeder andere auch. Sie werden natürlich gerne fair behandelt. Die mögen es nicht, wenn man nicht sofort zahlt und wollen, dass man zumindest dann auch anruft und sagt, okay, aus diesem Grund kann ich bezahlen, ich bezahle dich dann. Das ist dann auch okay.
Sie schreiben, bleibe freundlich, wenn es ums Geld geht. Was heißt denn das genau? Muss man nicht auch ein bisschen handeln in so einer Galerie? Also man weiß, dass immer 10-20% in jeder Marge bei jedem Kauf drin sind. Man könnte reinpoltern und das sofort einfordern.
Das bedeutet, dass der durchschnittliche Sammler, das sind Sammler, die fühlen sich sehr stolz, weil sie das alles selber angefangen haben. Die haben das Gefühl, dass sie immer ein Recht auf einen Rabatt haben. Und die sind manchmal sehr klein von Statur. Die wollen immer ihren Willen haben. Oft ist es so, dass die Menschen respektlos behandeln. Und das ist ein großer Fehler. Ich versuche, freundlich zu sein. Ich denke, wir sollten alle freundlich zueinander sein, auch zu den Galeristen. Letztlich werden die einen dann auch freundlich behandeln und einem wirklich gute Meisterwerke anbieten. Und das ist das einzig Wichtige.
Wann hört die Freundlichkeit auf? Sie haben in der Galerie mal oder auf der Messe ein Stück gekauft, das quasi schon in der Verhandlung mit, also es sind zwei Galeristen gewesen, Galerie Neu war das, glaube ich, und sie waren schon quasi im Preis, in der Preisabsprache und sie sind dazwischen gebrochen. Das war jetzt nicht sehr freundlich.
Die meiste Zeit muss man freundlich sein, aber manchmal geht es eben nicht. Und bei dieser Gelegenheit, da war es einfach so, dass das zwei Sammler waren, die wollten etwas ganz Tolles von Sergei Jensen kaufen. Das ist ja ein ganz toller Künstler und die waren einverstanden zu kaufen. Aber die haben immer wieder rumgehandelt, wollten einen größeren Rabatt haben. Ich habe das Stück gesehen, ich wollte es haben. Ich habe gesagt, ich will es kaufen. Und die Galeristen sagten, nee, können Sie nicht kaufen, die kaufen es. Ich habe gesagt, okay, wenn Sie noch keine Vereinbarung über den Preis haben, dann ist das jetzt noch frei. Ich zahle dem höchsten Preis, ich will keinen Rabatt, ich bin bereit, jetzt zu zahlen. Da hat der Galerist gesagt, okay, Sie können es kaufen. Da bin ich zu den beiden gegangen und habe gesagt, Leute, oder der Galerist ist dahingegangen, hat gesagt, ich habe dem Mann das gerade verkauft. Die waren natürlich sauer. Kann ich verstehen. Aber die wollten den Preis runterhandeln und ich habe das Stück kaufen können. Das war nicht nett. Okay.
Große Kunst für kleines Geld. Herzlichen Dank für das Gespräch, Erlin Kagge. Ganz tolle Bilder drin, müssen Sie sich anschauen.
Okay. Vielen Dank. Ja.